NDR Info. Themen des Tages.
Und wir bringen Sie jetzt nochmal ausführlich auf den aktuellsten Stand mit allem, was an diesem Sonntag wichtig ist. In der kommenden halben Stunde, da fragen wir uns, wie lange hält die Ampelkoalition im Bund noch? Warum ist das spanische Königspaar bei seinem Besuch in der Hochwasserregion rund um Valencia heute beschimpft worden? Und wie bekämpft Hannover durch Rikscha-Fahrten die Einsamkeit bei älteren Menschen? Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Arne Bartram. Herzlich willkommen. Wie lange halten Sie es noch miteinander aus? Die Ampelregierung, die wirkt ja schon länger, ja, ein bisschen so wie ein tief unglückliches Ehepaar, bei dem sich alle eigentlich nur noch fragen, wann sich denn mal einer traut, Schluss zu machen. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP, der hat jetzt ein Grundsatzpapier geschrieben, das manche als möglichen Anfang vom Ende der Koalition sehen. Darin fordert er eine ganz andere Wirtschaftspolitik als bisher. SPD-Chefin Saskia Esken, die ist sich jedenfalls nicht sicher, wie lange ihre Regierungsehe mit Christian überhaupt noch hält.
Niemand will im Augenblick eine Prognose wagen, wann genau die nächste Bundestagswahl stattfindet.
Tja, ein bisschen andere Töne kommen von ihrem SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil. Der hat in einem Interview mit der Augsburger Allgemein gesagt, er sei grundsätzlich bereit, über Lindners Vorschläge zu reden. Aber was heißt das jetzt? Darüber habe ich vorhin mit unserem ARD-Hauptstadtkorrespondenten Gabor Hallas gesprochen. Und meine erste Frage an ihn war, ist das Ganze jetzt einfach nur eine weitere Ampel-Ehekrise oder könnte das tatsächlich der Anfang vom Ende sein?
Ja, da kann ich im Bild bleiben, weil Felix Banaschak, das ist der, der Grünen-Chef werden will, und der hat gesagt im ZDF, die Ampel ist im Trennungsjahr, sagt also, die Liebe ist weg, aber man hat noch Verantwortung für die Kinder. Stellen sich jetzt mir persönlich die Fragen, wer sind die Kinder und braucht es lieber in einer Regierung, weil eigentlich wäre ja weniger nötig, einfach konstruktives Zusammenarbeiten. Und das hat übrigens Volker Wissing, der Verkehrsminister, angemahnt von der FDP.
Ich halte es für unverzichtbar, dass wir zu Kompromissen kommen. Und wir haben eine Bundestagswahl 2021 gehabt. Der Bundestag ist für 4 Jahre gewählt und unsere Verfassung fordert alle zu konsequent konstruktivem Verhalten auf.
Wie reagiert denn jetzt der Kanzler auf dieses ganze Hickhack da in seiner Regierung?
Also der nimmt das natürlich ernst und der hat nach unseren Informationen zu Gesprächen eingeladen. Die werden gleich Anfang der Woche stattfinden. So etwa 2 bis 3 Gespräche soll es geben mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck, also die 3 gemeinsam. Und da wird sich natürlich die Frage stellen, geht es noch weiter in der Koalition und wenn ja, wie? Und das alles wird Anfang der Woche stattfinden, weil Mittwoch ist schon Koalitionsausschuss.
Lars Klingbeil, der hat sich ja jetzt zuletzt deutlich versöhnlicher gezeigt als seine Co-Chefin Saskia Esken gegenüber den FDP-Vorschlägen. Hat er jetzt also die Beziehung noch nicht so ganz aufgegeben oder ist es jetzt eher wie bei so einem, ich sag mal, ganz alten Ehepaar, das sich sagt so, naja, also jetzt lohnt sich Scheidung auch nicht mehr?
Naja, wenn man das Archiv durchsucht, findet man sehr viele Aussagen von Lars Klingbeil, der immer wieder mahnt, wir müssen jetzt endlich besser werden, wir müssen besser kommunizieren. Also eigentlich, das sagt, was selbstverständlich ist in der Koalition, das hat er auch diesmal gemacht. Und natürlich sagt er, wenn Vorschläge gemacht werden, dann gucken wir uns die an und dann können wir reden. Das wäre eigentlich keine Nachricht wert, wenn die Regierung nicht so auftreten würde, wie sie auftritt, mit den Gipfeln, mit Gegengipfeln, mit Papieren, die sich widersprechen. Aber Lars Klingbeil hat auch gesagt, und er liest aus dem FDP-Papier offenbar raus, dass die Folge wäre, dass Reiche immer reicher werden. Und da sagt er, das sei mit der SPD nicht zu machen.
Dann schauen wir doch noch mal ganz kurz rein in dieses Papier von Lindner. Warum wird denn das jetzt eigentlich genau Scheidungspapier von manchen genannt? Also was ist denn das große Problem für die aktuelle Regierung an diesen Vorschlägen oder Ideen?
Ja, es zeigt ganz klar, dass die Regierung sich nicht einig ist in grundlegenden Fragen. In diesem Papier stehen ja vor allem FDP-Klassiker, also Solidaritätszuschlag für alle weg, Sparen, Schuldenbremse. Das ist dem Finanzminister, wissen wir auch, sehr wichtig. Und da widerspricht er natürlich ganz fundamental dem Wirtschaftsminister, weil Robert Habeck hat kürzlich erst gesagt, er will mehr Schulden machen, um der Wirtschaft zu helfen. Und ein weiteres wichtiges Thema ist der Klimaschutz. Lindner tritt da auf die Bremse, sagt, 2050 würde reichen, wenn wir da klimaneutral sind, also 5 Jahre später als geplant. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie soll das mit den Grünen gemeinsam gehen?
Was glauben Sie, warum hat Lindner das genau jetzt aufgeschrieben und vor allem für wen hat er das getan?
Ja, das ist eine Frage, die muss er natürlich vor allem selber beantworten. Aber es könnte natürlich sein, dass er reagieren wollte auf dieses Papier von Habeck, über das wir gerade gesprochen haben, das ihm überhaupt nicht gefallen hat. Lindner selbst sagt, es sei nicht geplant gewesen, dass das Papier öffentlich wird. Er zeigt sich da auch ziemlich erbost darüber und sagt, das lag ja nur in einem kleinen Kreis vor. Also auch da findet man schon wieder Streit in der Ampel.
Da also Ärger in der Regierung, Freude dagegen bei der Opposition, vor allem bei der CDU. Wenn wir jetzt nochmal in diesem Beziehungsbild bleiben, sieht sich die CDU jetzt oder generell die Union schon als neuer Partner der FDP? Inhaltlich würden die Forderungen von Christian Lindner ja da ganz gut zu passen, oder?
Naja, Union und FDP, das geht irgendwie immer oder geht am einfachsten. So wird es die Union und vielleicht auch die FDP ausdrücken. Die haben ja schon mehrfach koaliert und natürlich stehen sie sich inhaltlich nah. Allerdings ist die Union jetzt nicht besonders nett, wenn sie die FDP als Partner gewinnen will. Wir können mal hören, was Markus Söder gesagt hat, der CSU-Chef.
In dem Papier von Christian Lindner steht vieles drin, was von uns abgeschrieben ist, von der Union. Das Problem ist nur, warum hat man die letzten 3 Jahre genau das Gegenteil beschlossen von dem, was im Papier steht, in dieser Ampel?
Also abgeschrieben hat die FDP, sagt Markus Söder, sagt auch Friedrich Merz. Und naja, die FDP als Partner, die Union rechnet jetzt nicht unbedingt mit der FDP, denn es ist ja gar nicht sicher, ob sie es überhaupt in den nächsten Bundestag schaffen. Und es ist auch nicht sicher, ob es schnelle Neuwahlen gibt, weil die gibt es ja nur, würde der Kanzler die Vertrauensfrage stellen und verlieren. Der könnte aber auch mit einer Minderheitsregierung weitermachen. Also es gibt noch ziemlich viele offene Fragen.
Die Ampel im Trennungsjahr, Informationen dazu von Gabor Hallas aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und wo wir schon beim Thema Streit und Trennung sind, das gibt's nicht nur in der Politik, sondern auch in der Kulturszene. Der Verband der Schriftsteller PEN, der hat sich vor 2 Jahren im Streit getrennt, beziehungsweise aufgespalten. Seitdem gibt es neben dem PEN-Zentrum Deutschland auch PEN Berlin. Letzterer Verband hatte heute seinen Jahreskongress in der Fabrik Hamburg-Altona. Eröffnet wurde der von der scheidenden Sprecherin Eva Menasse, die in ihrer Eröffnungsrede eine erste Bilanz gezogen hat.
Weil es diesen Verein gibt, leben heute unter anderem die türkisch-kurdische Lyrikerin und Romanautorin Meral Şimşek, der afghanische Journalist Nasir Nadim und der marokkanische Journalist Imad Stitu in Sicherheit in Deutschland.
Man sei zu einem kulturpolitischen Player geworden, so Eva Menasse über den noch nicht einmal 3 Jahre alten Verein.
Eben das zu schaffen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich eine lebendige, vitale und kontroverse Autorinnen- und Autorenvereinigung in Deutschland zu gründen, die die nötigen politischen Diskussionen führt und die sich eben auch nicht scheut, in bestimmte Wespennester zu stoßen.
In Wespennester stoßen. Man könnte auch sagen, mächtig Staub aufwirbeln, so wie die Gesprächsreihe, das wird man doch noch sagen dürfen, als PEN Berlin anlässlich der diesjährigen Landtagswahlen auf Tour zu den Menschen durch den Osten zog, die einige vor Ort als Sternstunde der Debattenkultur bezeichneten.
Wenn die Leute das Gefühl haben, man hört ihnen zu, wenn sie sich überhaupt öffnen, in diesem Fall mit ihren Nachwendegeschichten, wenn es gelingt, dass die Leute rausgehen und sagen, na gut, dass es hier stattgefunden hat, dann bin ich schon zufrieden und das haben wir in einem ganz großen Maßstab erreicht.
Die Debatte, wie es um die Meinungs Freiheit im Osten bestellt ist, wurde auf einem Panel weitergeführt, das die Frage aufwarf, wie stark die Kulturszene im Osten unter Druck gerät. Iris Helbig, Leiterin des Kulturamts Meiningen, bemerkt in Thüringen eine besorgniserregende Veränderung des gesellschaftlichen Klimas.
Ich werde ständig an Schulen gerufen, weil eben Sachen, die vor 10 Jahren nicht sagbar waren, rausgeschrien werden. Also Jude ist wieder ein Schimpfwort gewesen. Jugendliche, die mal mit einem Hitlergruß auf dem Schulhof stehen, ist total normal. Freundin, muslimische Glaubens werden ständig angefeindet mit Kopftuch, wenn sie ein Kopftuch tragen. Also das ist schon so, dass es kein schönes Klima mehr ist.
Daniel Morgenroth vom Theater Görlitz berichtete, dass seine Bühne nicht nur politisch, sondern auch finanziell in Bedrängnis gerät.
Ja, der größte Druck ist im Moment tatsächlich ein finanzieller Druck, weil als Leiter eines kommunalen Theaters und Orchesters in Sachsen muss ich hier leider die traurige Botschaft bringen, dass das Kulturland Sachsen kurz vor dem Kollaps steht. Denn alle kommunal getragenen Theater und Orchester, Plauen-Zwickau, wir, die Bläserphilharmonie Bad Lausick, ich meine auch Chemnitz wird Kulturhauptstadt nächstes Jahr, diese Theater stehen alle Ende nächsten Jahres vor der Pleite. Alle.
In einem anderen Panel ging es um die innere Zensur beim Schreiben. Davon konnte der schweizerische Schriftsteller Alain-Claude Sulzer erzählen, dem kürzlich eine Förderung verweigert werden sollte, weil er in einem literarischen Manuskript das Z-Wort für Sinti und Roma verwendete. Ein Eingriff in die Kunstfreiheit?
Die Leute, die das lesen, die Leser, die das lesen, werden ganz genau verstehen, warum ich dieses Wort verwende und dass dieses Wort auch im Grunde genommen nicht wirklich despektierlich gemeint ist. Nicht ich, sondern dieser Ich-Erzähler.
Doch gibt es gerade bei jungen Schriftstellern inzwischen eine innere Schere im Kopf, wenn es um die behutsame Verwendung von Sprache geht? Schriftstellerin und Filmemacherin Jovana Reisinger entgegnet darauf.
Ja, ich denke, man muss sich nicht nur fragen, für wen man das Buch schreibt, sondern auch für was und dementsprechend auch für welche irgendwelche Überzeugungen. Und vielleicht ist manchmal eine bestimmte kleine Schere auch gar nicht so verkehrt im Hinblick darauf, dass man ja tatsächlich auch ganz schön viel bewegen kann, wenn man sich löst von Stereotypen und Klischees und von Beleidigungen und so weiter und so fort.
Besonders berührend auf dem Kongress waren auch die Reden unter anderem von Alexandru Bulut oder Sandra Hetzel, die in kurzen Porträts an jene Autoren erinnerten, die wegen ihrer Arbeit in Gefängnissen sitzen. Wie zum Beispiel der ägyptische Autor Ala Abdel Fattah oder der bekannte iranische Rapper Tumaj Salehi. Das machte an dem Tag deutlich, wo die Wurzeln des noch jungen Pan Berlin liegen, der sich eben auch als eine Menschenrechtsorganisation begreife, wie Eva Menasse in ihrer Abschiedsrede sagte. Gleichwohl werde sich der Verband auch zukünftig in gesellschaftliche Debatten einmischen, glaubt die scheidende Sprecherin.
Wenn die Leute beisammen bleiben, von ganz konservativ bis ganz links, dann zeigen wir, was gesellschaftlich möglich ist. Dann machen wir sozusagen einen kleinen Schriftstellerstaat im großen Staat, der zeigt, dass es funktionieren kann.
Jonas Kühlberg über den Jahreskongress des Autorenverbands PEN Berlin. Über 200 Menschen sind bei den heftigen Unwettern in Ostspanien am Dienstag ums Leben gekommen. Zur Trauer kommt bei vielen Menschen rund um die Stadt Valencia aber auch noch Wut dazu. Heute haben Regierungsvertreter und auch das spanische Königspaar die Region besucht und sind dabei beschimpft worden. Ich habe kurz vor der Sendung mit unserem Spanien-Korrespondenten Hans-Günther Kellner gesprochen und ihn gefragt, was genau war denn da jetzt heute beim Besuch des Königspaars los?
Naja, ich glaube, heute hat sich vieles miteinander vermischt. Die Verzweiflung der Leute, die Frustration, dass es nicht so schnell vorangeht, wie man es gerne hätte. Und vor allen Dingen eben dann eben auch der Ärger darüber. Die Menschen, die fühlen sich einfach alleine gelassen, so sehr sich die Behörden auch anstrengen, sie sind verzweifelt und viele haben einfach wirklich alles verloren. Also sprichwörtlich das letzte Hemd, ihre Wohnung, die Kleidung, alles, was sie besitzen. Und selbst wer nicht so stark betroffen ist, wer zum Beispiel noch seine Wohnung hat, der weiß jetzt vielleicht nicht mehr, wo er arbeiten soll, weil auch 30.000 Unternehmen betroffen sind. Also die Leute wissen nicht mehr, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Und viele haben jetzt gesagt, schon vorher, bevor die Politiker kamen und die Menschen haben auf sie gewartet, nicht nur das Königspaar eben, sondern auch die Politiker haben gesagt, ja, jetzt nach 5 Tagen kommt ihr hierher, nach 5 Tagen Pressekonferenzen in Räumen, wo Teppichboden ausgelegt ist und jetzt betretet ihr zum ersten Mal den Schlamm, das ist zu spät.
Es gibt ja auch viele Vorwürfe gegen die Behörden, zum Beispiel, dass die Menschen viel zu spät gewarnt worden wären. Gibt es denn da schon Konsequenzen oder laufen da noch die Aufklärungsarbeiten?
Ja, tatsächlich, also diese Debatte findet vor allem in den Medien statt, weniger auf der politischen Ebene. Der spanische Ministerpräsident hat zwar gesagt, es muss alles auf, nach so einem Vorfall muss alles auf den Prüfstand kommen, was sich bewährt hat vielleicht auch und was vollkommen falsch gelaufen ist, was klar ist, die Unwetter, daran kann man vielleicht nichts ändern, das war vielleicht unvermeidbar, aber was nicht unvermeidbar sein darf in dieser Zeit ist, dass so viele Menschen sterben und dass es solche Folgen hat. Die Politiker wissen natürlich auch selbst, dass Schuldzuweisungen, wenn sie diese Debatte jetzt offen führen würden, das würde zu einer Schlammschlacht werden und das käme auch nicht gut an. Sie sagen einfach, im Augenblick müssen wir alle zusammenarbeiten. Es geht darum, noch Leben zu retten vielleicht. Es geht darum, jetzt alle eng zusammenzuarbeiten, aufzuräumen und die Not zu lindern. Und was in der Zukunft ist, das müssen wir dann später debattieren.
Das Ganze ist ja eine absolute Ausnahmesituation und in so Momenten, da schaffen es Menschen ja oft doch aufeinander zuzugehen, zusammenzuhalten. Wie erleben Sie die Hilfsbereitschaft jetzt gerade in Spanien?
Es gibt in den sozialen Netzwerken zum Beispiel eine Gruppe, ist dort eingerichtet worden auf private Initiative, wo man sich koordinieren kann. Da sind mehr als 10.000 Menschen eingetragen, haben sich dort eingetragen. Die Bilder von den Menschen, die in Schlangen in die Dörfer laufen, also wo sich davor dann lange Schlangen bilden, bewaffnet mit Besen und Schaufeln und auch mit Lebensmitteln, die sind wirklich beeindruckend.
Ist denn die Gefahr durch neue schlimme Unwetter erstmal gebannt oder gibt es die Angst, dass ja der ganze Wiederaufbau und generell die Aufräumarbeiten durch neue Unwetter erschwert werden könnten?
Ja, tatsächlich ist die Gefahr nicht gebannt. Das Unwetter ist nicht weg. Es ist nur für ein paar Tage weitergezogen in den Süden nach Andalusien. Da hatten wir ein paar Tage Alarmstufe rot. Aber jetzt zieht es wieder in den Norden. Das war in Almeria. Und jetzt wieder in Valencia gibt es wieder Alarmstufe rot für einen Teil von Valencia. Das sind zwar nicht so große Niederschlagsmengen vorgesehen, aber die Behörden sagen, die Kanalisation ist völlig unbrauchbar. Das Wasser, das jetzt niederregnet, kann nicht abfließen und es könnte dann eben wieder in die Keller laufen. Und für diese Region haben die Behörden jetzt gesagt, Leute, lasst die, vergesst das Aufräumen jetzt erstmal, sondern geht wieder in die Häuser und vor allem dort auch in die höheren Stockwerke.
Sagt unser Spanien-Korrespondent Hans-Günther Kellner. Und während das Umland von Valencia also ziemlich heftig vom Unwetter getroffen wurde und die Aufräumarbeiten laufen, haben die Menschen in der Stadt Valencia noch Angst vor einem anderen Problem. Vor allem diejenigen, die Geschäfte haben und von Touristen leben. Sie fürchten, dass jetzt Touristen wegbleiben könnten wegen der Katastrophe im Umland. Ich habe mit Svenja Kaul gesprochen. Sie ist Stadtführerin in Valencia und ich wollte von ihr wissen, wie viel bekommt man denn in der Stadt überhaupt von der dramatischen Situation im Umland mit?
Ja, die skurrile Wahrheit ist, dass wir hier in der Stadt von der dramatischen Situation im Umland eigentlich in Anführungsstrichen gar nichts mitbekommen. Also wir haben hier keinerlei Einschränkungen in unserem alltäglichen Leben. Die einzige Einschränkung findet, glaube ich, in unseren Köpfen statt. Also es ist extrem belastend, dass man diese Katastrophe so nah hat. Jeder versucht zu helfen. Man sieht Leute, die mit matschigen Stiefeln und dreckigen Klamotten durch die Gegend laufen, weil sie eben zur Hilfe vor Ort war. Wir haben viele Annahmestellen für Hilfsgüter, für Blutspenden und ähnliches. Und nichtsdestotrotz funktioniert das ganz normale Stadtleben in Valencia weiter.
Wie wirkt sich denn die Katastrophe auf kleine Läden und Unternehmen in der Stadt aus? Bleiben denn viele Touristen jetzt schon lieber zu Hause?
Bislang können wir noch gar nicht von Auswirkungen sprechen, die wir hier irgendwie in der Stadt spüren. Also dass Touristen ausbleiben oder nicht kommen. Wir haben nach wie vor Touristen in der Stadt. Es ist tatsächlich jetzt die Ankunft eines Kreuzfahrtschiffes abgesagt worden beispielsweise. Aber ansonsten, genauso wie das Stadtleben weiterläuft, läuft auch der Tourismus hier in der Stadt zurzeit weiter. Und man kann aus unserer Warte nur sagen, Gott sei Dank, denn der Tourismus ist sehr, sehr wichtig für uns. Nicht nur für mich persönlich, sondern tatsächlich auch für tausende weitere Menschen, die eben ihren Lebensunterhalt damit bestreiten und deren Existenz darauf aufbaut.
Da können Sie aber verstehen, dass auch wenn die Lage in der Stadt jetzt nicht so schlimm ist, manche Urlauber vielleicht doch aktuell lieber nicht dahin reisen wollen?
Ich muss sagen, und auch alle, mit denen ich spreche, es ist vielen nicht bewusst, dass die Stadt Valencia nicht getroffen ist, sondern es ist eben einfach immer von Valencia die Rede. Und logischerweise ist in den Köpfen der Deutschen diese Abgrenzung zwischen Valencia Stadt und Valencia Region. Ich meine, wir sind ja eine autonome Region, sprich wir haben eigentlich quasi ein eigenständiges Bundesland namens Valencia. Und dass es da diese Abgrenzung eben in den deutschen Köpfen nicht gibt, das kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen wundert mich das nicht. Also uns ist sehr daran gelegen, genau das eben ein bisschen klarzustellen. Valencia Stadt ist nicht betroffen.
Was glauben Sie denn, wie lange wird es dauern, bis es wieder so etwas wie Normalität bei Ihnen gibt?
Also bei uns hier in der Stadt gibt es Normalität. Mit der Ausnahme, dass Schulen geschlossen waren für 2 Tage in der vergangenen Woche, dass wir die Staatstrauer haben, läuft das normale Stadtleben hier weiter. Natürlich ist keinem jetzt irgendwie, steht keinem der Sinn nach Feiern oder Ähnlichem, aber ansonsten haben wir hier das ganz normale valencianische Stadtleben. Normalität da draußen in den Katastrophengebieten wird lange dauern, bis ich die dort einstellen kann, weil wir kennen alle die Bilder aus der Zeit aus dem Ahrtal. Wir wissen, wie lange ein solcher Aufbau wieder dauert. Es ist grundsätzlich Infrastruktur zerstört werden, Straßen, Brücken, Eisenbahnverbindungen. Also bis da wieder komplette Normalität hergestellt ist, wird es tatsächlich lange dauern.
Sagt Svenja Kaul, sie ist Stadtführerin in Valencia und ich habe mit ihr vorhin über die Situation nach dem Unwetter in der Region um die Stadt herum gesprochen. Einsamkeit ist ja für viele Menschen ein ziemlich großes Problem. Deshalb gibt es auch immer wieder kreative Ideen, einsamen Menschen zu helfen. Eine davon hat jetzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützt, und zwar durch ein Benefizkonzert heute in Hannover. Die Idee, die kommt auch aus der Stadt, und zwar von den Maltesern. Sie organisieren Ausflüge mit einer Rikscha, um ältere Menschen zusammenzubringen. Katharina Rickert hat sich das mal angeschaut.
Die Blätter fallen, als würde sie jemand geradewegs aus einem Korb auf den Gehweg schütten. Kein jemand. Der Wind ist es, der in Hannover heute ordentlich durch die Bäume am Maschsee pustet. Veronika Heigl aber ist warm. Die 76-Jährige trägt eine waldgrüne Daunenjacke. Rechts von ihr saust das Panorama vorbei. Veronika Heigl sitzt vorne auf einer Rikscha, obwohl sie thront ein bisschen.
Das kann man sich so als junger Mensch nicht vorstellen. Weil man, wenn man älter ist, das ja nun alles nicht mehr hat. Schon seit Jahren nicht mehr. Ne? Ich fahre ja seit Jahren schon kein Fahrrad mehr, aus Gesundheitsgründen. Und das ist so schön.
Vor ein paar Jahren ist Veronika Heigl aus dem niedersächsischen Garbsen nach Hannover gezogen, damit sie im Alter in der Stadt ist, unter Menschen. Weil sie keine weiten Strecken mehr zu Fuß gehen kann, bestellt sie regelmäßig den Rikscha-Dienst der Malteser. Macht Ausflüge mit dem Fahrrad, ohne selbst in die Pedale zu treten.
Ich beneide die Leute, die Fahrrad fahren können. Das ist wirklich Freiheit. Wenn sie mit dem Fahrrad fahren und dann durch Grün, egal wo, das ist, ich kann das so schlecht beschreiben, das ist wunderschön. Die Luft und alles und man kriegt so viel mit, man kann überall auch hin, kann überall durch und ja, sie sind so ungebunden.
Ein Fahrer oder eine Fahrerin holt Veronika Heigl von zu Hause ab, fährt mit ihr eine Strecke durch die Stadt, am Wasser entlang oder durch den Park. In verschiedenen Städten in Niedersachsen können ältere Menschen den Rikscha-Dienst nutzen. Eine Präventivmaßnahme gegen das Alleinsein, sagt Andrea Eckhoff-Rosenbaum von den Maltesern Hannover.
Rikscha-Fahrt, das ist einfach nochmal was anderes. Man kommt raus, man erweitert seinen Radius. Es ist ja nicht so, dass man gefahren wird. Es ist jetzt nicht eine Dienstleistung, die wir machen, sondern es ist eine gemeinsame Ausfahrt, es ist ein Austausch. Man lernt auch als Ehrenamtlicher vielleicht noch was über die Umgebung kennen. Man fühlt sich selber vielleicht noch mal ein bisschen mehr gewertschätzt, weil man wird nicht besucht, sondern macht zusammen eine gemeinsame Ausflugsfahrt.
Oh ja, ist ganz schöner Wellengang, ne?
Da hinten, diese kleine Insel da.
Da ganz hinten.
Da sind wir gewissermaßen gestartet.
Ja.
Veronika Heigl macht ihre Ausflugsfahrt heute mit Jan Göres. Seine Schiebermütze sitzt trotz Fahrtwind astrein. Darunter lugt ein kurzer Zopf hervor. Seit 3 Jahren ist Jan Göres ehrenamtlicher Rikscha-Fahrer.
Man fährt durch die Allenriede um den Maschsee. Man hat eigentlich immer total nette Menschen vorne. Und auch das Fahren mit der Rikscha ist schon was ganz anderes, als wenn ich mit meinem privaten Fahrrad rumfahre. Die Leute gucken, winken, bleiben stehen.
Ja, manche winken auch, dann winken wir zurück.
Das Exponiertsein, es stört Veronika Heigl gar nicht. Sonst würde sie ja auch nur sitzen und nicht auch ein bisschen thronen.
Könnte da stundenlang fahren, ne? Aber das geht natürlich nicht. Ja, wir sind immer ganz traurig, wenn es vorbei ist, muss ich wirklich sagen.
Ein Projekt gegen Einsamkeit in Hannover. Katharina Rickert hat darüber berichtet. Und jetzt kommen wir zum Sport. In der Fußball-Bundesliga, da spielt Werder Bremen gerade bei Borussia Mönchengladbach. Und es sieht gar nicht gut aus für die Bremer, Holger Gerska.
Ja, das kann man durchaus sagen, denn es ist das erste richtig schlechte Auswärtsspiel der Bremer in dieser Saison. Mitte der zweiten Halbzeit liegt Werder mit 0:4 hinten. Die ersten beiden Tore fielen schon in der Startviertelstunde. Das 3:0 dann durch einen Konter kurz vor der Pause und gerade eben ist auch noch das 4:0 gefallen für Borussia Mönchengladbach. Keine Tore gab es im ersten Sonntagsspiel. Freiburg und Mainz trennten sich 0:0. In der zweiten Liga gab es 3 Unentschieden, wobei der HSV mit dem 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg durchaus noch zufrieden sein konnte. Aus dem Volkspark berichtet Lars Pegelow.
Am Anfang bestimmte der HSV noch die Partie und erzielte in der 15. Minute das 1:0 durch Daniel Elfadli. Ohne die gesperrten Führungsspieler Sebastian Schondler und Jonas Meffert, dazu geschwächt durch die frühe Verletzung von Ludovic Reis, verlor der HSV mehr und mehr den Faden. Nach gut einer Stunde gelang Mahir Emreli der längst fällige Nürnberger Ausgleich. Torwart Teuer Fernandes hielt seine Mannschaft anschließend im Spiel und fast wäre sogar noch das 2:1 für den HSV gefallen, aber Marco Richter traf nur den Pfosten. Ein Hamburger Sieg wäre des Guten zu viel gewesen. Das Team von Trainer Steffen Baumgart verbessert sich in der Tabelle immerhin um einen Platz auf Rang 4.
Und der nächste Gegner des HSV ist Eintracht Braunschweig und die Braunschweiger spielten heute beim Tabellendritten in Paderborn immerhin 0:0, wobei für das Team um Sebastian Polter durchaus mehr drin war.
Ich glaube, wenn man vor dem Spiel das irgendwo weiß, dass man einen Punkt mitnimmt auf jeden Fall, dann ist es sicherlich ordentlich. Aber wenn man die Spielanteile am Ende noch hat nach der roten Karte, mit den Chancen, die wir dann doch noch schon noch auf dem Fuß liegen haben, dann kann man sicherlich auch glücklich am Ende gewinnen.
sagt der Braunschweiger Sebastian Polter. Außerdem trennten sich heute Nachmittag Kaiserslautern und Magdeburg 2:2. Pünktlich zum Saisonfinale im Tennis ist Alexander Zverev wieder in Topform. Der Hamburger gewann erstmals das Hallen-Masters-Turnier von Paris. Im Finale ungefährdet nach einer starken Leistung mit 6:2 und 6:2 gegen den Außenseiter Hugo Humbert aus Frankreich. In der Handball-Bundesliga kam der THW Kiel bei den Füchsen in Berlin unter die Räder. Nikolaus Hillmann berichtet aus der Hauptstadt.
Die erste Hälfte war noch ganz gut. Nur 2 Tore betrug der Rückstand zur Pause. Doch dann brach der THW ein. Kaum Tore, viele Fehlwürfe und eine Abwehr, die keinen Zugriff mehr bekam gegen die offensiv starken Berliner. Eine Viertelstunde vor dem Ende war das Spiel praktisch entschieden. Kiel lag mit 8 Toren hinten. Das war in der ausverkauften Berliner Schwelinghalle von 9.000 Fans nicht mehr aufzuholen. Der THW Kiel verliert in Berlin mit 26:35 und damit ein wichtiges Spiel im Kampf um die Bundesligaspitze.
Außerdem gewann Flensburg gegen Leipzig mit 35:29. Hamburg verlor in Gummersbach mit 4 Toren Differenz. Vor wenigen Augenblicken zu Ende gegangen ist ein chaotisches Formel-1-Rennen in Sao Paulo. Wegen des schlechten Wetters war schon morgens um 7.30 Uhr Ortszeit das gestern ins Wasser gefallene Qualifying nachgeholt worden. Und auch das vorgezogene Rennen wurde wegen eines Unfalls lange unterbrochen. Und in diesem Augenblick hat Max Verstappen dieses Rennen gewonnen in seinem Red Bull. Er ist damit weiter WM-Spitzenreiter.
Vielen Dank, Holger Geska. Und das waren die Themen des Tages. Mein Name ist Arne Bartram. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.